Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Bei der FIFA und ebenso auch beim IOC ist zu beobachten, dass sich seit einigen Jahren die Zusammensetzung der Sponsoren allmählich verändert. Staatskonzerne, Energieunternehmen gewinnen an Einfluss. Bei der FIFA sind zum Beispiel mit dem chinesischen Konzern Wanda oder Qatar Energy, Qatar Airways drei Geldgeber unter den Top-Sponsoren, die aus autokratisch regierten Ländern kommen. Was bedeuten diese Verschiebungen für das Machtgefüge bei IOC und FIFA? Das habe ich vor der Sendung den Sportökonomen Henning Vöpel gefragt.
Naja, zunächst einmal ist es so, dass natürlich FIFA und auch IOC dahin gucken, wo neue Märkte auch wirtschaftlich interessant werden. Das ist auch zunächst einmal gar nichts Verwerfliches und bedeutet zunächst einmal, dass sich die Struktur der Sponsoren natürlicherweise auch damit verändert. Nun ist es so, dass aber natürlich hinter diesen Sponsoren ganz oft Länder stehen, in denen wir autokratische Strukturen haben, wie China, teilweise auch Katar, und die verfolgen natürlich über ihre Engagements zugleich auch geopolitische Interessen. Sie suchen auch institutionelle Macht und genau das findet im Moment statt. Und so wie FIFA und IOC sich so ein bisschen annähern diesen Ländern, so kommt es zugleich zu einer Entfremdung, kann man sagen, zu den klassischen Märkten. Und das sehen wir ja gerade, dass gerade in Europa viele Sponsoren auch sagen, ist das noch unsere Veranstaltung? Können wir das sozusagen auch moralisch und wertemäßig noch vertreten? Das ist der eine Teil. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass FIFA und IOC natürlich auch die Einheit des Sports immer im Blick haben müssen. Das heißt, sie müssen den Spagat hinbekommen, mit dem ja auch die Politik heutzutage erkennbar Probleme hat.
Die haben vorhin gesagt, dass damit auch geopolitische Ziele verfolgt werden. Wer sind denn dann die Adressaten der Werbung? An wen richtet sich das?
Ja, das ist ganz interessant. Also man versucht natürlich über diese Engagements, also im Grunde dadurch, dass man Geld zahlt, natürlich mittelbar oder unmittelbar eine Werbewirkung natürlich zu erzielen. Das ist völlig klar. Aber es gibt eine zweite, eine vielleicht eher versteckte Agenda, die damit verfolgt wird. Und das ist nämlich sozusagen über dieses Geld, und auch hier gilt sozusagen Follow the Money, hier versucht wird, die institutionelle Macht in diesen wichtigen Institutionen, die auch zum Teil eine Art von Softpower darstellen, also der Fußball eignet sich natürlich gut, quasi unbemerkt bestimmte Interessen oder Einflusssphären auch auszubauen. Und das passiert. Es bleibt ja auch nicht sozusagen dabei, dass Geld gezahlt wird, sondern bestimmte Personen nehmen ja auch Einfluss und übernehmen Ämter und so weiter. Also auch hier findet tatsächlich in den Gremien, in den Institutionen selbst eine starke, sage ich mal, Umstellung statt. Und der Einfluss der autokratischen Regionen dieser Welt nimmt eben spürbar zu.
Wie viel geht es denn bei diesen Sponsoren, wo eben Staaten, in Klammern autoritäre Staaten, dahinter stehen, um Imagegewinn durch den Sport?
Also natürlich will man, wie das im ganz klassischen Sponsoring, gerade im Sportsponsoring der Fall ist, natürlich bestimmte Märkte adressieren, Käuferschichten sozusagen ansprechen, Bekanntheit, Relevanz erzeugen. Aber in diesem Fall steht eben auch ganz dezidiert dahinter eine durchaus strategisch angelegte Idee, hier über solche Engagements eben dann sich auch quasi einzukaufen in die eigentlich vormals doch relativ stark westlich dominierten Institutionen reinzukommen. Und das ist gelungen und zum Teil ist das auch gar nicht verwerflich. Es ist, wie gesagt, Ausdruck eines wirtschaftlichen Aufholprozesses von neuen Märkten, die dort entstanden sind. Und deshalb ist es natürlich für FIFA und IOC und andere große Sportverbände auch sinnvoll, vor dem Hintergrund ihres Ziels, nämlich die Einheit des globalen Sports irgendwie aufrechtzuerhalten, das auch in gewisser Weise zuzulassen. Aber diese Nähe führt natürlich dazu, dass sozusagen die Entfremdung an anderer Stelle stattfindet. Und das ist für die großen Sportverbände ein riesiger Spagat, der, wie gesagt, auch von der Politik, das sehen wir ja bei einer fragmentierten geopolitischen Welt, nicht so leicht hinzubekommen ist. Aber hier die Anforderung, die Erwartung an den Sport ist, genau das hinzubekommen. Und die interessante Frage ist aber, ob sich Institutionen, wie das Einzelpersonen gelegentlich tun, auch radikalisieren können. Und das beobachten wir vielleicht. Und das ist vielleicht die kritische Entwicklung. Institutionen radikalisieren sich. Das heißt, sie sind ja ohnehin autokratisch oder sehr hierarchisch zumindest organisiert. Also wie diese Länder, zu denen sie jetzt die Nähe suchen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir im Westen hier mit großem Argwohn betrachten.
Also FIFA oder beziehungsweise Infantino radikalisiert sich, meinen Sie damit?
Ja, in gewisser Weise. Und damit natürlich auch die Institutionen. Also es kann schon sein, dass in dem Moment, wo Institutionen wie FIFA und IOC eben auch den Druck aus den, auch den moralischen Druck aus den westlichen, aus den klassischen Märkten spüren und man gleichzeitig sieht, naja, das Geld lässt sich ohnehin in anderen Märkten verdienen, dass man ein gewissermaßen gezogen wird und gleichzeitig auch getrieben wird und dass sich auf diese Art und Weise Institutionen radikalisieren, das ist ein schwieriger Begriff vielleicht, aber doch, sage ich mal, anders positionieren, als sie es typischerweise und erwartungsgemäß, jedenfalls nach unserer Perspektive, tun müssten. Und also hier sehen wir eine Form, ich bleibe mal bei dem Begriff, einer institutionellen Radikalisierung und einer autokratischen Struktur dieser Verbände im Bündnis, in der Allianz mit diesen großen Ländern, die eben jetzt über ihre Sponsoren versuchen, Einfluss zu gewinnen.
Nun ist ja vor allen Dingen in Europa der Unmut ziemlich groß über dieses Turnier. Also das ist unterschiedlich zum Ausdruck gebracht worden. Die einen haben es mehr, die anderen haben es weniger zum Ausdruck gebracht. Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, diese Entfremdung, die Sie vorhin genannt haben, wohin führt das? Wird dieses Turnier, was ja bei vielen Fans bisher jedenfalls immer ein Fixpunkt im sportlichen Kalender war, an Bedeutung verlieren oder wird die Mehrheit der Fans am Ende doch fast alles schlucken?
Die Gefahr besteht natürlich schon, dass klassische Klientel verloren wird. Und was heißt Klientel? Das klingt so nach Geschäftsbeziehungen. Das sind ja tatsächlich Fans, die vielfach jetzt sagen, das tun wir uns nicht mehr an. Also die mögen nach wie vor in der Minderheit sein, weil viele dann doch dem inneren Drang stattgeben und sagen, ich bin einfach mit Leib und Seele Fußballfan, ich gucke mir das dennoch an. Aber natürlich nehmen wir wahr, dass auch jetzt mit dem Rückzug von Rewe, dass natürlich sich etwas tut und dass die Entfremdung tatsächlich stattfindet. Und das ist etwas, was den großen Verbänden sicherlich nicht gefallen darf. Und das nehmen wir ganz klar wahr. Und das ist eine Gefahr für den Sport. Das ist sicherlich so, auch wenn sich vieles im Nachgang natürlich oder während dieser Großveranstaltung auch wieder relativiert. Aber ich glaube, der Reputationsschaden, der ist da und der bleibt. Also den als FIFA oder IOC loszubekommen, braucht, glaube ich, viele, viele Jahre eines glaubwürdigen, eines anderen Kurses als der, der bislang gefahren worden ist.
Jetzt ist ja die Frage, wollen die Protagonisten an der Spitze der jeweiligen Verbände, also IOC und FIFA, ist denn das denn wichtig, dass die Reputation wieder erlangt wird oder lebt es sich auch so ganz gut, weil es in ihrer Zielsetzung gar nicht mehr so wichtig ist?
Ja, das ist Teil dieser Radikalisierung, nicht? Sie erfahren von der einen Seite zunehmend Kritik und auf der anderen Seite stellen sie eine enorme Nähe her, die davon gekennzeichnet ist, dass es eben lukrativ ist, auch für sie als Person. Und da besteht immer das Problem, dass die Repräsentanten von wichtigen Organisationen eben doch eigennützige Interessen verfolgen und gar nicht sozusagen den globalen Sport und dessen Entwicklung im Blick haben. Also hier kann man auch drüber nachdenken, ob wirklich einzelne Personen richtig sind an der Spitze solcher Verbände, denn sie betreiben ja sozusagen dieses Geschäft mit und fühlen sich geradezu wohl in der Nähe dieser autokratischen Strukturen.
Das betrifft ja das Machtgefüge. Jetzt bleiben wir mal bei der FIFA. Aber wir könnten das genauso auch für das IOC durchdenken. Es ist ja relativ offen und klar, wie Infantino seine Macht sichert. Also das Prinzip One Country, One Vote, also ein Land, eine Stimme. Und dann kommen ganz viele Verbände in die FIFA, die ganz klein sind, die eigentlich gar nicht so eine große Fußballkultur haben, die aber die Stimme Infantino geben. Und auf diese Art und Weise kann er sich politisch die Macht sichern. Jetzt hatten wir aber immer auch noch die Sponsoren, die natürlich auch ein Interesse haben, die möglicherweise auch so ein gewisses Korrektiv noch dargestellt haben, weil ihnen die Integrität der Institutionen, auch des Turnieres, ja wichtig ist. Es soll ja eine Werbewirksamkeit entwickelt werden. Das geht ja nicht mit einer angeschlagenen Reputation. Wenn sich jetzt aber die Sponsorenschaft ändert, dann ist ja dieses Korrektiv ja nicht mehr da.
Haben Sie recht. Und das ist wirklich ein wichtiger und interessanter Mechanismus, den Sie da beschreiben. Und in der Tat, so wie vorher Sponsoreninteressen, so wirtschaftlich und kommerziell sie auch getrieben waren, sie waren aber doch Interessen sozusagen eines wie auch immer zu beschreibenden politischen Westens. Und insofern konnten sie wertemäßig ein Korrektiv am Ende auch darstellen. Und dieses wichtige Prinzip, was Sie angesprochen haben, One Country, One Vote, ist natürlich ein gutes Prinzip. Es ist natürlich ein urdemokratisches Prinzip, gegen das man sich natürlich überhaupt nicht verwehren kann. Und das ist vielleicht etwas, was wir umgekehrt bei aller Kritik an FIFA und IOC auch für uns draus ziehen müssen. Europa wird zukünftig an der Weltbevölkerung genau 8% ausmachen. Das heißt zu glauben, wir könnten auch mit dem globalen Süden sozusagen auftreten mit dieser Überheblichkeit, dass wir sozusagen die geschickte Sport sozusagen auch wertebasiert lenken können, die müssen wir wohl womöglich überdenken und auch ein Stück weit vielleicht von dieser, naja, Arroganz will ich es nicht nennen, aber doch in gewisser Weise auch diese Überheblichkeit zu reduzieren, ohne von den moralischen Prinzipien, die ja universell sind und Bestand haben sollten, gerade im Sport, abzurücken. Aber ich glaube, diese veränderte Sicht auch auf den Sport, auf den globalen Sport, ist etwas, was wir in Europa lernen müssen.
Ein Punkt ist aber immer noch ganz bedeutend, nämlich was die Qualität des Turnieres angeht. Und da ist doch zu beobachten, dass Europa und Südamerika diejenigen sind, die Qualität ins Turnier tragen. Welche Bedeutung hat das?
Das ist in der Tat interessant und ist so, wie Sie beschreiben, die sportlichen, sage ich mal, die professionellen Gravitationszentren, wenn man das mal so sagen will, liegen immer noch sehr stark in den europäischen Ligen. Sie liegen zum Zweiten in Südamerika. Und das ist natürlich ein starker Faktor. Also die sportliche Qualität, die Aussagekraft von Turnieren, von Weltmeisterschaften hängt immer noch sehr stark an den europäischen und südamerikanischen Sport, auch sportpolitischen Strukturen. Das heißt, hierüber wird eine vollständige Entkopplung gar nicht funktionieren können, weil es am Ende dazu führt, dass im Grunde ein Verband wie die FIFA dann auch sportlich die Legitimation verliert, ein sportlich relevantes Turnier auszurichten. Und nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass sich womöglich dann irgendwann ein anderer Verband, ein Alternativverband gründet, der sagt, wir bilden doch viel stärker sozusagen die wirklich fundamentalen Strukturen im Sport ab und wir sind eigentlich die legitimierte Macht im Sport. Das droht, die FIFA wird sich dagegen wehren, aber es wird interessant sein, wie in den nächsten Jahren diese Entwicklung voranschreitet.